Hallo, ein kerngesundes Willkommen zu Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit einer Folge über Online-Apotheken. Clemens Weins im Gespräch mit Udo Sonnenberg. Viel Spaß dabei.
Wer ein Apotheker ist, kann heute online wie offline seine Waren verkaufen. Beraten wird heute noch zum größten Teil in der Apotheke vor Ort, dennoch mussten Apotheken Umsatz an Versandapotheken abgeben. Diese profitieren nämlich nicht nur vom Verkauf der Produkte. WKZ, Werbekostenzuschüsse, also Werbedeals mit Herstellern sowie der Verkauf von Banner- und On-Site-Suchmaschinenwerbung, lassen den Online-Apotheken höhere Umsätze bescheren. Zugleich haben sie einen Hebel, günstigere Preise als in der Vor-Ort-Apotheke anzubieten. Während der Markt der Versandapotheken wächst, scheint plötzlich ein weiterer Disruptor den Markt zu betreten: Amazon. In den USA hatte Amazon bereits 2018 die Online-Apotheke Pillback gekauft. 2 Jahre später, also 2020, kündigte Amazon an, mit Amazon Pharmacy den Online-Apothekenmarkt zu betreten. Die Aktienkurse der Konkurrenten, so kann man sich vorstellen, vor allem in den USA, brachen danach deutlich ein. Zu Recht oder nur ein kleiner Hype? Müssen sich jetzt die Versandapotheken in Deutschland alle fürchten oder entstehen neue Kooperationen zwischen den Offline-Apotheken und Versandapotheken, die sich gemeinsam gegen Amazon stellen? Heute habe ich einen besonderen Gast bei Brennstoff, Udo Sonnenberg. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken und mit ihm will ich so ein wenig in den Markt fühlen, gerade nach der Ankündigung von Amazon. Hallo Herr Sonnenberg, ich grüße Sie und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch heute.
Gerne.
Wie wär's, wenn Sie kurz über sich erzählen? Ich habe eingangs erzählt, dass Sie Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken sind, aber da steckt ja noch mehr dahinter.
Genau, also die Aussage ist auf jeden Fall schon mal richtig. Seit 5 Jahren mittlerweile bin ich in der Geschäftsführung des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken tätig, habe aber in Berlin mit meiner eigenen Beratungsfirma 1111 mit politischer Kommunikation für Unternehmen und Verbände zu tun. Also wir sind gewissermaßen im Auftrag für unsere Kunden unterwegs und betreiben Lobbying, führen Gespräche in den Parlamenten, also mit Abgeordneten, aber auch in der Administration. Und über diesen Weg ist eben auch das Thema Arzneimittelversandhandel zu uns gekommen. Und vor gut 5 Jahren bin ich halt gefragt worden, ob ich die Geschäftsführung übernehmen möchte, was ich damals gerne getan habe. Den Arzneimittelversandhandel, da kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf, gibt's ja schon ein bisschen länger. Und das ist die Konstellation. Der BVDVA ist einer unserer Kunden im Hause 1111.
Und ich werde gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Amazon Pharmacy. War das jetzt so ein, war es ein Paukenschlag mit Schock? Oder war es weniger? Weil man kennt das ja ein bisschen, wenn man eine Sinfonie hört und dann weiß man gleich, kommt der Paukenschlag und dann erschrickt man sich trotzdem. War das ungefähr so jetzt, als Amazon Pharmacy angekündigt wurde?
Ja gut, es hat ja medial ordentlich Wellen geschlagen. Das liegt aber in der Sache selber. Amazon ist eben kein Tante-Emma-Laden mehr. Die Diskussionen zu dem Thema, die gibt es ja schon eine ganze Weile und Bewegung auf dem Markt des Online-Arzneimittelversandhandels gibt es auch schon eine ganze Weile. Es ist ja jetzt nicht so, dass mit dieser Ankündigung Amazon Pharmacy tatsächlich die Welt vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Da gibt es ja noch durchaus eine ganze Reihe von Dingen zu beachten. Also gerade in Deutschland sprechen wir immer, wenn wir über Arzneimittel sprechen, auch über eine besondere Ware und nicht was, was man beispielsweise in Amerika auch ganz normal im Drugstore oder im Drogeriemarkt erwerben kann. Bei uns ist das ein bisschen anders gelagert. Und insofern, es war schon ein, ich würde es gar nicht sagen, aber es war schon eine Meldung, die wahrgenommen wurde und die durchaus auch das ein oder andere Stirnrunzeln hervorgerufen hat, aber es ist jetzt nicht dadurch eine Weltuntergangsstimmung eingetreten.
Aber um das mal ein bisschen näher zu beleuchten, wir haben einen Versandapothekenmarkt in Deutschland, der existierte jetzt schon ein bisschen länger und der hat ja auch über die letzten Jahrzehnte stark mit Regularien zu kämpfen gehabt, beziehungsweise daran gearbeitet, auch gewisse Rechte für sich zu bekommen, dass es überhaupt ermöglicht wurde, dass man deutschlandweit mit einer Apothekerlizenz online Medikamente zu verschicken. Wie war denn da dieser raue Weg eigentlich, um dann erfolgreich eine Online-Apotheke zu werden?
Ja, über Jahrzehnte können wir im Prinzip noch nicht sprechen. Der Versand mit oder der ja der Handel mit oder der Online-Versand für Medikamente, den gibt es genauer gesagt seit dem 01.01.2004, damals mit dem sogenannten GKV-Modernisierungsgesetz, wurde es erstmalig gestattet, eben Arzneimittel auch online zu den Kunden bringen zu dürfen. Vorher gab es ja eben nur diesen Vertriebskanal über die stationäre Apotheke, den es logischerweise ja heute auch noch gibt. Das heißt also, der Online-Versandhandel für Arzneimittel ist eigentlich eher komplementär in der pharmazeutischen Versorgung auch zu verstehen. Und in dem Zuge, beziehungsweise auch schon ein wenig vorher, im Jahre 2002, haben sich erste Apotheken eben mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben so eine Art Vorläuferorganisation des BVDVA gegründet, der dann aber erst 2004 eigentlich in die jetzige Form überführt wurde. Das ist eben tatsächlich eine eigenständige, auch politische Repräsentanz des Themas Arzneimittelversandhandel geworden ist. Und die Entwicklung über die Jahre, Sie haben es kurz angesprochen, natürlich, wenn wir über Arzneimittel, über Pharma, Gesundheit, ist Regulierung immanent, das ist einfach so. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen zu beachten, ohne dass ich das jetzt alles hier im Detail referieren würde wollen, aber das Arzneimittelgesetz ist natürlich, steht im Mittelpunkt, aber auch die Apothekenbetriebsordnung macht entsprechende Vorschriften. Da gibt es tatsächlich viele Dinge, die ineinander übergreifen und der jüngste regulatorische Streich steht ja im Grunde genommen bevor, das sogenannte Vorortapothekenstärkungsgesetz, was jetzt Ende Oktober oder auch Ende November eigentlich erst vom Bundesrat final verabschiedet wurde, was zum 01.01.2021 in Kraft treten soll, bisher aber noch nicht im Bundesgesetzblatt verkündet wurde. Da geht es ja um die Situation oder die Regulierung oder Regelung der Situation, die eingetreten ist nach dem letzten EuGH-Urteil eigentlich zum Thema Arzneimittelversandhandel, was 2016 gefällt wurde. Damals war einer Klage eigentlich stattgegeben von europäischen Arzneimittelversandhandelsunternehmen, die nicht mehr die deutsche Arzneimittelpreisverordnung und damit Festpreissystematik beachten wollten, weil sie zu Recht, wie ich finde, gesagt haben, wenn wir in eurem Markt aktiv sein dürfen, dann müssen wir eigentlich auch nicht nach euren Regeln spielen, also nicht nach allen Regeln natürlich, was die Sorgfalt der Umgang mit Arzneimitteln angeht. Das ist ja auch in anderen europäischen Ländern gleich, aber hier geht es tatsächlich um die Preisgestaltung ganz konkret eben als wettbewerbliches Element, was in Deutschland die Arzneimittelpreisverordnung bisher festgeschrieben hat. Da muss sich jeder dran halten. Das wurde aufgehoben mit der Folge, dass natürlich entsprechend Nachlässe gewährt wurden, gerade im verschreibungspflichtigen Bereich, Arzneimittel, die eben rezeptpflichtig sind. Ja, und das hat über 4 Jahre jetzt mittlerweile, also wir reden von Oktober 2016 bis Ende 2020 gedauert, bis man das eben regulatorisch angegangen ist, sodass jetzt ab dem 01.01.2021 wieder gleiche Preise für alle gelten. Aber da ist wahrscheinlich das Ende noch nicht ganz in Sicht und man darf gespannt sein, wie das dann dort auch regulatorisch an der Stelle geht.
Das heißt, ich habe jetzt als ein Doc Morris oder als eine Shop-Apotheke nicht mehr die Möglichkeit, quasi quer zu finanzieren, zu sagen, ich verdiene jetzt über Werbegelder, über WKZ, dafür mache ich meine Preise im Online-Shop etwas günstiger, sodass ich quasi einen Wettbewerbsvorteil habe. Das geht nicht mehr, weil mein Preis genauso sein muss wie hier in der Apotheke vor Ort.
Das ist richtig, genau. Also das gilt dann ab 01.01. wieder. Und insofern müssen sich dann alle wieder an die in Deutschland vorgegebenen Preise, oder es wird ja oftmals auch Gleichpreisigkeit als Gleichpreisigkeit bezeichnet, daran orientieren. Aber diese klassische Gleichpreisigkeit, die ist in dem Sinne ja gar nicht vorhanden. Und insofern suggeriert dieser Begriff ein bisschen was Falsches, aber im Prinzip ist es genauso, wie Sie gerade beschrieben haben. Und da bleibt dann eben abzuwarten, ob das einmal erstrittene Recht nicht gewissermaßen ja wieder erstritten wird, weil im Prinzip hat man ja in Deutschland mit der neuen Regulierung in eine ja regulatorische Trickkiste gegriffen, dass man eben ein europäischen Binnenmarkt relevantes Regularium ja von einer bestimmten Rechtsmaterie in eine andere überführt hat. Das heißt also, vom Wirtschaftsrecht sind wir ins Sozialrecht gewandert an der Stelle. Und das ist legitim aus deutscher Sicht, aber ob es sozusagen europäisch tatsächlich dauerhaft Bestand haben wird, ist dann eben die große Frage, was momentan eben niemand weiß.
Die Argumente dagegen lassen sich ja gut erklären. Ich meine, wenn man europaweit denkt, und die Politik ist ja eigentlich für letzten Endes europafreundlich, noch in Europa derzeit, dass man einfach sagt, man will ja wettbewerbsfähig sein, und wenn es in Deutschland plötzlich ganz andere Mondpreise gibt, die es in anderen Ländern nicht gibt, kann es ja auch passieren, dass ich als EU-Bürger mich dazu entscheide, in anderen Ländern einzukaufen, was natürlich ungleich schwerer wird, aber möglich ist. Und gleichzeitig eben auch die Wettbewerbsfähigkeit gar nicht mehr so gegeben ist, weil man in den Ländern ja anders reguliert.
Das ist richtig. Das kann auch ein Stück weit passieren. Jetzt reden wir natürlich von Deutschland als den größten europäischen Markt. Und wenn man die Dachregion eventuell noch mit einbezieht, dann ist das natürlich schon auch ein Pfund in Europa. Aber nichtsdestotrotz stimmt das natürlich, dass wir im Prinzip jetzt eben schauen müssen, uns nicht von der europäischen Entwicklung abkoppeln. Und ja, man kann nicht einerseits Europa ja für alles einfordern, aber für den eigenen Bereich, wenn ich es mal so sagen darf, gilt Europa dann plötzlich nicht mehr. Es ist ja auch klar, dass das Internet macht ja jetzt nicht irgendwie an der niederländischen oder polnischen oder österreichischen Grenze halt. Auch das ist ja eine Binse letztendlich. Und so gesehen bleibt die Marktbetrachtung, wie Sie es gerade ja schon auch gesagt haben, mit Blick auf Europa, die bleibt ja egal, wie jetzt Deutschland reguliert. Das ist ja im Prinzip für den Markt relevant. Aber es ist jetzt erstmal so, und deswegen bleibt abzuwarten, ja, wie man dort dann tatsächlich auch juristisch mit dem Thema umgeht. Politisch in Deutschland ist es eben nach wie vor so gewollt, dass dieser Besonderheitsstatus eben auch von Arzneimitteln gewahrt bleibt. Das würde ich auch erstmal überhaupt gar nicht in Frage stellen. Aber inwieweit Deutschland tatsächlich mit so einer Regelung dann ausscheren kann, auch dauerhaft, das bleibt tatsächlich abzuwarten. Und da denke ich, wird es noch weitere Diskussionen geben, ganz, ganz sicher.
Sie sind ja jetzt Geschäftsführer vom Bundesverband Deutscher Versandapotheken, BVDVA. Und Sie vertreten ja letzten Endes die Interessen auch dieser Versandapotheken. Sie müssten ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen, naja, sauer ist übertrieben, aber sagen wir mal, ein bisschen verstimmt sein, auch weil das so entschieden wurde, weil Sie ja letzten Endes den Wettbewerbsvorteil von Versandapotheken oder beziehungsweise auch die Systemrelevanz für seine Apotheken, die sehen Sie ja. Sie sehen ja auch, dass es strukturschwache Regionen gibt, in denen Versandapotheken sehr, sehr wichtig sind, weil das manchmal auch die einzige Möglichkeit ist, an Medikamente ordentlich ranzukommen. Also Sie müssten das ja jetzt ein bisschen mit Grummeln beobachten, dass das jetzt so entschieden wurde und dass hier eigentlich nicht der Weg freigemacht wurde für, mal flach gesagt, Innovation, also die Möglichkeit, den Markt zu optimieren für letzten Endes für den, auf den es ankommt, den Patienten, den Endkunden.
Ja und nein. Also Sie haben ja die Betonung gelegt auf Bundesverband der deutschen Versandapotheken, und aus deren Sicht gesprochen ist es natürlich höchste Eisenbahn gewesen, dass diese Wettbewerbsverzerrung, wenn man so will, im europäischen Raum beendet wurde letztendlich. Also das ist definitiv, wenn man sich 4 Jahre anguckt, als positiv zu bewerten. Das war ja im Prinzip, wir haben ja seit November 2016 darauf gedrungen, dass die Politik handelt und dieses wettbewerbliche Ungleichgewicht wieder ausgleicht letztendlich. Aber auf der anderen Seite haben Sie natürlich vollkommen recht, dass wir jetzt so eine künstliche Situation hergestellt bekommen haben, die am Ende des Tages Innovationen nicht unbedingt vorantreibt, weil alles wieder gleich gemacht wurde. Also wir hätten uns schon zumindest einen gewissen Anteil an wettbewerblichen Elementen, der dann mal nun mal eben in erster Linie auch das über den Preis sich darstellt letztendlich, und haben dazu auch jede Menge Vorschläge unterbreitet, dass das natürlich in einer gewissen Leitplanke funktioniert und nicht ein total bodenloses Dumping plötzlich einsetzt und keiner mehr tatsächlich eine vernünftige medizinische Versorgung anbieten kann, weil die Preise völlig nach unten rauschen. Also insofern gab es da schon gute Überlegungen und wir sind nach wie vor der Meinung, dass tatsächlich ein gewisser Spielraum hier auch für weitere Innovationen gesorgt hätte. Und so ist aber jetzt wieder im Prinzip viel zementiert Das ist vielleicht auch nicht unbedingt im Sinne der Verbraucher, Konsumenten und Patienten.
Ja, wenn man jetzt sich das mal anschaut, der Versandapothekenmarkt mal ein bisschen rausgezoomt, ist ja schon ein sehr interessanter. Da sind ja auch viele Familienbetriebe dabei, die sich hochgeschafft haben. Da gibt's, rede ich von der Medikamente per Klick, von einer Aprotal. Da gibt es aber auch die ganz großen Player, die sich hochgearbeitet, die auf dem Markt erschienen sind, wie ein Doc Morris oder eben auch die große Zurose. Wir kriegen gerade mit, dass viel aufgekauft wird im Markt. Das sieht man ja auch. Immer wieder kommen Meldungen hoch, dass Zurose wieder was aufgekauft hat, oder Doc Morris oder auch Shop Apotheke auf einkaufen geht. Da geschieht gerade Konsolidierung im Markt. Und ich beobachte das vor allem in den letzten 2 Jahren ganz stark. Und vor 2 Jahren ist auffällig gewesen, dass eben Amazon auf den Markt kam und Pillback gekauft hat als Apotheke in den USA. Ist das so ein bisschen vor allem daher gehorsam, dass man jetzt anfängt, schon mal zu kaufen, sich groß zu machen, um sich dann zu schützen?
Naja gut, Sie dürfen eins nicht aus dem Blick verlieren. Diese Konsolidierung kam ja in erster Linie auch dadurch zustande, dass sie es auf der einen Seite mit Kapitalgesellschaften zu tun haben, die es ist ja so ein Marktgesetz, eben wachstumsgetrieben sind und oftmals dieses Wachstum gerade schnell dann auch nur über Zukäufe generieren können. Und auf der anderen Seite, wenn sie jetzt den deutschen Markt betreiben, ist es eben Apothekern nicht gestattet, als Kapitalgesellschaft aufzutreten, sondern sie dürfen eben als eingetragener Kaufmann oder als OHG unterwegs sein. Das heißt, die Rechtsform verbietet ihnen tatsächlich, mit Kapital im Markt zu agieren, und das schafft natürlich entsprechende Ungleichgewichte. Und am Ende des Tages, wenn sie in Deutschland eine Online-Apotheke aufgebaut haben und es kommt jemand um die Ecke und bietet ihnen dann stolzen Preis dafür und sie sagen, ja gut, ich habe hier vielleicht doch langfristig keine Nachfolger oder ich müsste jetzt dem nächsten Standort wechseln, weil ich mich vergrößern müsste und so weiter und so fort, dann ist natürlich vielleicht unter Umständen so ein Angebot attraktiv. Ob das jetzt vorauseilender Gehorsam ist, ich würde mal sagen, das ist oftmals eben auch eine kaufmännische Entscheidung. Und die ganz persönliche Motivation hat, das will ich gar nicht bewerten letztendlich. Aber dass jetzt beispielsweise die Zurose-Gruppe, zu der ja Doc Morris gehört, unbedingt vorhat, mit Aufkäufen dann einer Amazon Pharmacy beispielsweise Paroli zu bieten. Also ich glaube, da denken wir gerade einen Schritt zu weit. Weil am Ende des Tages, ist ja vielleicht dann doch etwas die Marktmacht, wenn man so will, ein bisschen anders gelagert, sodass man da ja David gegen Goliath antreten ließe.
Ja, da sprechen Sie gerade einen guten Punkt an, weil darauf wollte ich jetzt drauf hinaus. Also wenn Amazon, ich weiß noch, ich war auf dem BVDVA-Kongress vor, glaube ich, 2 Jahren in Berlin, da gab es auch eine Podiumsdiskussion eben zu diesem Thema. Und auch, ob Amazon gefährlich werden würde. Ich muss offen gestehen, die Gespräche auf der Bühne und danach waren recht, sagen wir mal, entspannt bis belächelnd. Ja, Amazon, ach, das lohnt sich ja überhaupt nicht, der Vertriebskanal ist ja gar nicht so interessant und die verkaufen ja andere Sachen und da sehe ich überhaupt kein Problem. Aber das war so ein bisschen der Grundthema, man hat sich so ein bisschen um das Thema herum gesprochen, vielleicht was unbequem war, ist mir aufgefallen. Ist man da eben jetzt mittlerweile etwas Geht man da ehrlicher miteinander um, wenn man darüber spricht? Was kriegen Sie so aus der Szene mit?
Ja gut, was heißt ehrlicher mit im Umgang? Also ich denke schon, dass da jeder sich seine Gedanken dazu macht. Ich meine, Sie dürfen eben auch nicht vergessen, bis vor gut anderthalb Jahren haben eben viele deutsche Versandapotheken eben auch den Online-Marktplatz von Amazon genutzt für den Vertrieb im OTC-Bereich. Und das hat sich dann so ein bisschen erledigt mit dem Thema, als es eben auch als die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist und dann natürlich das Thema Datensicherheit im Raum stand letztendlich. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits, wenn sie sich auf dem Marktplatz tummeln, dann müssen sie natürlich auch die entsprechenden Regeln dort akzeptieren. Auf der anderen Seite ist einfach die Durchdringung im Markt eine so große, dass es wiederum die Teilnahme am Marktplatz lukrativ erscheinen lässt letztendlich. Also insofern, was Sie eingangs schilderten, man hat jetzt nicht so die Gefahr gesehen, ist sicherlich dem hiesigen Selbstbewusstsein, dass Pharmazie, dass Apotheke, dass Arzneimittel besondere Güter, beratungsintensive Güter sind und so weiter. Und man ja auch schnell jetzt der Verlockung liegt zu sagen, ja, Amazon macht alles platt und so weiter. Sie dürfen nicht vergessen, also selbst in Amerika sprechen die Experten davon, dass unter Umständen Äpfel mit Birnen verglichen werden, weil sie spezielle Arzneimittel, Impfprozedere, Krebsmedikamente, sonst irgendwas, das kriegen sie auch in Amerika nicht einfach so per Post zugeschickt, jetzt sage ich mal vereinfacht. Und das wird auch weiter so bleiben. Also man darf jetzt nicht sich vorstellen, auch wenn was weiß ich, neuere Umfragen sagen, ja, viele können sich eben vorstellen, ihre Medikamente komplett im Onlinehandel einzukaufen und so weiter. Das wird einen weiteren Shift geben, vielleicht auch dann mit Einführung des E-Rezepts letztendlich. Aber es wird das Angebot vor Ort mit all den Möglichkeiten, die man vor Ort hat, wird das nicht vom Markt fegen letztendlich. Aber der Wind des Wettbewerbs wird rauer. Jetzt kann man wohlwollend sagen, ja, das ist ja im Prinzip wiederum gut für Patienten und Verbraucher, dass andere Player auf den Plan kommen und vielleicht Innovationen vorantreiben und so weiter. Das muss man einfach sehen. Und wenn am Ende Politik sieht, okay, es ist hier nicht Innovation, sondern es werden ganze Einrichtungen vom Markt gefegt, dann muss die Politik eben einschreiten, weil sie ja am Ende einen Versorgungssicherstellungsauftrag hat. Der ist sicherlich in der medizinischen Versorgung nochmal anders gelagert als in der Arzneimittelversorgung. Aber die Möglichkeiten bestehen ja immer. Also man ist ja nicht in irgendeiner Form jemanden auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, bloß weil er vermeintlich eine große Marktmacht da hat. Das ist einfach so.
Verstehe. Ich würde gerne noch ein bisschen tiefer bohren, wenn das okay ist. Ich gehe mal kurz auf Amazon ein und versuche mir vorzustellen, wie sie den Markt betreten wollen. Und da kann man Parallelen ziehen, auch ein bisschen zu dem Lebensmittelmarkt. Klar, total anders reguliert, vollkommen klar. Nichtsdestotrotz, auch hier wurde ähnlich gesprochen. Man hat gesagt, naja, Amazon und Lebensmittel verkaufen sich eh nicht so gut online und das wird sich eh nicht so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass man zu Unterschätzung sich verleiten lassen könnte. Und klar, es klingt einfach zu sagen, Amazon überschwemmt einen Markt. Jedoch hat es bisher immer bewiesen, dass es das auch getan hat. Also fangen wir mal von vorne an. Amazon hat einen riesengroßen Kundenstamm. Allein die Prime-Kunden sind riesig. Sie haben eine hohe Conversion-Rate. Die Kunden sind es gewohnt, sehr leicht dort Sachen zu kaufen, wissen genau, wie es läuft. Am nächsten Tag wird geliefert. Zuverlässig wird geliefert, man kann leicht zurückliefern. Also das heißt, das Kundenvertrauen ist sehr, sehr hoch. Dann würde man hier schon mal von ausgehen, okay, also das ist ein Riesenpfund und man kann davon ausgehen, dass viele, die in der Online-Apotheke einen Account haben, auch bei Amazon einen Account haben und dann rüber zu wechseln nicht so schwer ist. Wenn man sich mal die Logistik beobachtet, dann ist es auch so, dass Amazon letzten Endes DHL disruptiert hat in bestimmten Bereichen. Die DHL ist nicht disruptiert worden komplett, aber das, was früher DHL für Amazon gemacht hat, hat Amazon jetzt übernommen und bietet eine ganz komplette Logistikdienstleistung an. Da wäre es auch, glaube ich, nicht so abwegig, dass die Logistik im Großhandel irgendwann angeboten werden könnte, wenn Amazon sich das mal genau anschaut. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass die Account Manager der Pharmahersteller, die ja letzten Endes ein Bonusgehalt bekommen und davon profitieren pro Jahr, wenn Umsätze steigen, dass sie sich dazu verleitet fühlen, direkt WKZ-Deals mit Amazon zu machen und mit Amazon dann bei Amazon einzusteigen, zu sagen, naja, komm, dann lass uns doch mal den meisten Werbekostenzuschuss einfach den meisten Shift einfach zu Amazon legen, da habe ich keinen Stress, am Ende gewinne ich, habe einen höheren Bonus auf dem Konto und alles läuft. Also man hat hier mehrere Interessen, die irgendwo zusammenfließen und es am Ende Amazon sehr leicht machen, in den Markt einzutreten. Wie sehen Sie das?
Ja, also vor dem Hintergrund, was Sie gerade schildern, liegt das völlig, völlig auf der Hand. Und da wird es auch in irgendeiner Form in die Richtung gehen, das denke ich schon, aber sie können ja jetzt nicht einfach daherkommen. Ich meine, klar, jetzt könnte man sagen, gut, Amazon kauft Doc Morris oder zur Rose und hat damit dann den Fuß in der Tür, aber momentan besitzt Amazon in Deutschland keine Apothekenlizenz beispielsweise oder Arzneimittelhandelslizenz oder wie auch immer. Ich bin jetzt nicht so im Detail da drin zu sagen, okay, das und das brauchen die dafür und da werden die sich sicherlich in den entsprechenden juristischen Abteilungen schon mit auseinandergesetzt haben, wenn sie das wirklich wollen, was dazu erforderlich ist, auch was im Transport dann erforderlich ist und so weiter und so fort. Und das werden die sicherlich auch machen, weil der Markt, Sie haben es gerade schon angedeutet, in Deutschland ist einfach zu lukrativ, als dass sie da einfach dran vorbeigehen, also auf Arzneimittel bezogen jetzt letztendlich. Und das wird auch kommen. Da, glaube ich, beißt die Maus keinen Faden ab. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, sage ich, okay, da habe ich keine Chance, da lasse ich gleich die Finger davon, oder sage ich, mein Gott, ich bin in vielen Bereichen viel besser im Service, ich bin in der Beratung besser, ich bin in der sorgfältigen Kundenbindung, was Arzneimittel angeht, besser und habe einfach hier auch das entsprechende pharmazeutische Know-how und so weiter und so fort. Das ist bei Amazon so in der Form nicht vorhanden. Und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Leute sofort per Knopfdruck, nehmen wir mal an, Amazon ist plötzlich mit einer Apotheke im deutschen Markt, sagen, okay, jetzt alles, was ich bisher über Apotheken in Deutschland weiß, schmeiße ich über Bord. Ich werde auch bei allen medizinischen und Arzneimittelthemen jetzt zu Amazon wechseln als Kunde. Das kann passieren. Ich vermag es logischerweise nicht auszuschließen, aber ich halte es für sehr, sehr unrealistisch Stand heute.
Sie sprechen doch einen ganz wichtigen Punkt an. Der wichtige Punkt, dass man letzten Endes dafür sorgen muss, dass die Kundenschnittstelle funktioniert, dass man eben da glänzt, wo man eben glänzen kann und dadurch eben auch den allerbesten Disruptionsschutz bietet. Jetzt gehe ich ein bisschen naiv daran. Ich stelle mir vor, wir haben 20.000 Apotheken in Deutschland, immer noch ein sehr großes Netz. Also wenn man sich das mal vorstellt, Hut ab. So, und wenn man jetzt sich überlegt, man würde dieses Offline-Netz nutzen und darüber eine Plattform stülpen. Das heißt, wenn man plötzlich Kooperationen schließt zwischen Offline-Apotheken und Online-Apotheken im größten Stil, dann könnte man ja auch rein theoretisch einen Disruptionsschutz bilden und sagen, naja, kann soll Amazon kommen, aber das kriegen sie so schnell nicht geliefert, was wir bereits schon haben. Wir haben ein dichtes Netz, man kann vor Ort abholen und online bestellen und haben eine Plattform. Sehen Sie das als realistisch an oder gibt es da gerade Hürden?
Ja, in der Theorie sehr realistisch. In der Praxis sind die Hürden leider das oft zu menschliche, dass wir in Deutschland immer noch im Prinzip beide Vertriebskanäle gedanklich gegeneinander ausspielen, anstatt sie gewissermaßen nebeneinander existierend und gleichberechtigt betrachten. Das ist wahrscheinlich von der stationär zu online Sicht stärker ausgeprägt als umgekehrt, weil jede Online-Apotheke in Deutschland ist auch eine stationäre Apotheke. Das darf man eben nicht vergessen. Das ist eben auch so eine Besonderheit der Regulierung. Also ohne niedergelassene Apotheke kriegen sie gar keine Versandhandelslizenz am Ende des Tages. Und der Gedanke ist durchaus charmant, aber diese ja, Zerrissenheit ist vielleicht nicht ganz das das richtige Wort, aber diese starke Segmentierung im Markt, die verhindert eigentlich ein solches Vorgehen. Es gibt ja auch diverse Plattformen und einige Verlage mischen damit und es gibt ja, also der Deutsche Apothekerverband hat da sicherlich auch seine Plattform, seine Organisation letztendlich und jeder baut was zusammen auf. Es gibt diese Kooperationen und es gibt dann die Großhändler, die sich teilweise eben auch mit Apothekenverbünden und so weiter zusammenschließen. Aber das ist alles, ja, wie soll ich mal sagen, also nicht, da ist nichts wirklich Übergreifendes dabei, sondern das ist, bewegt sich alles dann eben im Rahmen dieser Einzelplattform und deswegen sind die am Ende dann natürlich auch, hätten einer richtig großen Plattform dann auch nichts entgegenzusetzen. Und das macht's tatsächlich ein bisschen schwierig, ne? Also rein theoretisch müsste die ABDA jetzt daherkommen, also die Spitzenorganisation der Verbände und Kammern, und sagen, okay, wir machen jetzt eine bundeseinheitliche Plattform mit Teilnehmern und sind richten uns klassisch digital aus und innovativ und lassen Wettbewerb zu und so weiter und so fort. Nur dazu wird es nicht kommen, weil die Mehrheit immer noch sagt, also wir brauchen unsere Garantien, wir brauchen unsere Preissicherheit, Stichwort Gleichpreisigkeit, ja, wir brauchen eben diese pharmazeutische Besonderheit in erster Linie, sonst können wir nicht überleben. Und das ist tatsächlich, hat was mit Standesdenken zu tun, hat etwas mit ja, Berufspolitik zu tun und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen und ich weiß nicht, ob Sie in manchen Foren mal unterwegs sind, wenn Sie so Diskussionen zu manchen Themen, auch wenn wir beispielsweise mal eine Pressemitteilung rausgeben, beobachten, dann sehen Sie ganz schnell, ja, dass so eine Einigkeit durchaus schwierig wäre. Ist einfach so.
Klingt jetzt leider gerade sehr pessimistisch. Allerdings sind Sie ja in Berlin vor Ort. Sie sind, sagen wir mal, Sie lobbyieren für die Versandapotheken in Deutschland. Das heißt, Sie haben ja ein gewisses Gewicht in Ihrer Stimme. Ist es denn auch ein bisschen die Mission, die Sie gerade haben, da auch ein bisschen für Einstimmigkeit zu sorgen?
Naja, also wir sind allen gegenüber offen, die tatsächlich hier mit Ideen, mit Innovation auch da im Markt gestaltend eingreifen wollen und unsere Tür ist nie zugeschlagen. Aber ich meine, wenn Sie allein nur die Entstehungsgeschichte, warum gibt es den BVDVA? Weil die Apotheker, die 2004 gesagt haben, okay, oder schon ein bisschen früher, wir wollen eben auch Online-Medikamente vertreiben, haben eben in ihrer klassischen Organisation gar keine Heimat gefunden. Und so geht es ja einigen anderen auch. Also ob das nun die Verblisterung ist beispielsweise, das ist auch so ein Thema, was lange Zeit eben ja nicht wirklich umgreifend angegangen wurde. In der Spezialversorgung gibt es verschiedene Themen, wo sich eben diejenigen, die es betreiben, nicht vertreten fühlen von der Originalveranstaltung sozusagen. Und das macht es tatsächlich ein bisschen schwierig, ob wir jetzt allein als BVDVA da die Macht oder die Einflussmöglichkeiten haben, zu sagen, okay, wir organisieren das mal oder sind da die Speerspitze. Ich glaube, kommuniziert ist das genug und es gibt auch immer wieder auch Apotheken, die ja eine Versandhandelserlaubnis erwerben und dann auch im Verband mitmachen wollen und so weiter. Aber das ist eben, ja, man müsste wahrscheinlich nochmal organisatorisch ganz anders rangehen und damit auch mit anderen Ressourcen an dieses Thema rangehen, um es besser aufzufangen noch letztendlich.
Also ich höre raus, es ist eigentlich wie immer, online geht nicht ohne offline und offline nicht ohne online. Nur trotzdem, wir leben nun mal in dieser Welt und die Interessen sind sehr heterogen. Ich danke Ihnen recht herzlich für diesen Einblick in diese Branche. Das ist super spannend gewesen. Das war ein sehr, sehr spannender Einblick. Wir werden in den Shownotes alle Informationen verlinken, die wir jetzt so hatten, zum BVDVA, zu ABDA und so weiter, sodass die Leute es auch nochmal, die Zuhörer es auch nochmal ein bisschen einordnen können. ich habe zumindest für mich ein Gefühl entwickelt für den Markt und jetzt kann gut nachvollziehen, was da passiert, welche Hürden es gibt und dass Amazon es jetzt auch nicht 100% leicht hat, einfach mal so in den Markt einzutreten. Das wird ein, ich nenne es mal ganz flach, hauen und stechen. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Es ist viel Geld im Spiel, deswegen.
Es ist viel Geld im Spiel, so sieht's aus. Vielen Dank für dieses herrliche Gespräch und vielleicht bis zum nächsten Mal nochmal.
Ja, gerne. Machen Sie es gut.
Und vielen Dank an Udo Sonnenberg und Clemens Weins. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Bis zum nächsten Mal.